Ich möchte heute über einen Abendmahlstext predigen. Wir haben zwei Abendmahlstexte im 1. Korintherbrief. Auf dem Insight ist der andere Text, über den ich heute nicht predige, sondern ich predige über einen Text im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 16 und 17. Und möchte, weil der Zusammenhang zum Verständnis dieses Textes wichtig ist, den mal lesen von Vers 14 an. Das ist nach Martin Luther. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Ich möchte einfach, bevor wir Abendmahl feiern, ein paar Gedanken dazu äußern anhand dieses Textes. Einmal bringt dieser Text für mich zum Ausdruck, dass die Abendmahlsfeier eine Feier derer ist, die ein Urteilsvermögen haben über Jesus Christus und was Nachfolge bedeutet. Deswegen leitet der Apostel Paulus diese Ausführung über das Abendmahl ein mit dem Satz, beurteilt selbst. Oder ihr wisst ja, was Christsein bedeutet, steht in einer anderen Übersetzung. Am Anfang des Briefes nennt Paulus die Empfänger seines Briefes Leute, die zur Gemeinde gehören, Menschen, die deshalb eine Berufung haben, die Berufung so zu leben, wie es Gott gefällt. Und im Unterschied dazu kann es auch eine Verhaltensweise geben, und das hat auch mit dem Abendmahl zu tun, die Gott herausfordert. Deswegen der Schlusssatz, wir wollen auch Gott wohl nicht herausfordern. Berufen so zu leben, wie es Gott gefällt. Das Abendmahl ist also keine Einladung oder kein Mittel, sich mit Jesus zu verbinden. Es ist die Feier derer, die mit ihm gehen und die mit ihm schon verbunden sind. Die Bescheid wissen sollten, dass Christsein Verbindlichkeit bedeutet und keine ethische Beliebigkeit. Bei dem man voraussetzen kann, dass sie entschieden leben und nicht zweigleisig. Und da gab es eben ein Problem. Bei den Korinthern gab es jedenfalls einige Probleme an dieser Stelle. In der Stadt Korinth gab es ja einen riesengroßen Tempel. Und in diesem Tempel wurde der Göttin der Liebe gehuldigt, der Aphrodite. Und bei diesen Kultfesten ging es zu wie in einigen zwielichtigen Schuppen auf der Reeperbahn. Das muss man wissen. Und einige Gemeindeglieder sind dorthin gegangen. Und sie haben dort an Opfermahlzeiten zur Ehre der Göttin Aphrodite teilgenommen. Tja, und das hat Paulus erfahren und dann schreibt er den Korinthern, Leute, das geht nicht zusammen. Ihr könnt unmöglich aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein und auch noch an dem Tisch der Dämonen essen. Und aus der Sicht des Apostel Paulus hätten die Korinther das eigentlich wissen können und wissen sollen. Aber da sie noch Nachhilfe brauchen, unterrichtet er sie darüber. Paulus macht dann das am Beispiel des Volkes Israel klar in diesem, im Kontext. Alle wurden im Meer und unter der Wolke auf Mose getauft. Gott gab ihnen alle dasselbe Brot vom Himmel zu essen und alle dasselbe Wasser aus dem Felsen zu trinken. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. Aber es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen lebten und deshalb kamen sie in der Wüste um. Das soll uns eine Warnung sein, damit wir uns nicht wie sie vom Bösen beherrschen lassen. Auf diesen ersten Rückblick auf Israels Geschichte bemerkt Paulus im Blick auf das Abendmahl, ihr wisst doch, worum es dabei geht. Wir sollten es wissen, wir sollten wissen, dass es um Entschiedenheit in der Frage geht, zu wem will ich gehören? Und auf wen will ich hören? Zweitens, das Abendmahl ist eine Feier der Geständigen. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Wenn man sich Gedanken darüber macht, was das Abendmahl eigentlich bedeutet, dann ist man bei dem Abendmahlstext in 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus sagt, gebe euch weiter, wie ich selbst vom Herrn empfangen habe. Der Herr in der Nacht, in der er verraten war, nahm er das Brot, brach es und gab es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis und dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft, die daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und dabei wird herausgestellt, dass Jesus oder Gott derjenige ist, der das Opfer bringt. Und das ist auch so. Wir sind versöhnt durch das Blut Christi. Teilhaben am Blut und gebrochenen Leib Jesu bedeutet aber auch noch etwas anderes. Das Brot brechen. Wenn man mal überlegt, wie Jesus Christus zu Tode gekommen ist, stellt man fest an den Passionsgeschichten, dass Gott da gar nicht sichtbar ist. Nur in Zeichen, der Vorhang zerreißt vom Tempel, es gibt eine Riesenfinsternis, während dem Jesus Christus so stirbt. Aber die eigentlich Handelnden sind Menschen. Menschen, die sich lächerlich machen über seinen Anspruch, König zu sein. Menschen, die rufen, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Menschen, die sich peinlich berührt von ihm abwenden, wie der Petrus, der gesagt hat, ich kenne den gar nicht. Im Grunde genommen erinnert uns diese Passion Jesu Christi daran, dass wir Mittäter sind. Verursacher des Opfers Jesu sind. Und dass diese Mittäterschaft sich eben nicht bezieht auf die 10 Gebote, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen und die ganzen anderen Gesetze, sondern dass sich das ganz direkt gegen das Königtum Jesu, gegen seinen Herrschaftsanspruch richtet. Und dass die Sünde, unsere Sünde an diesem Punkt bis aufs Äußerste getrieben wird. So wird Jesus Christus geopfert. So opfert Gott Jesus Christus, indem er dann sagt, ich drehe euch daraus keinen Strick, sondern ich mache daraus einen neuen Bund, einen Bund des Friedens. Und das begreife, wer will. Paulus hat gesagt, die Gedanken Gottes sind höher als unsere. Sofern der Himmel ist von der Erde, so ist es mit den Gedanken Gottes. Und ich denke, es ist genau an dieser Stelle so. Wir dachten, steht von der Kreuzigung Jesu in Jesaja 53, dass er von Gott geschlagen wird, aber er wurde um unseretwillen so zugerichtet. Ich denke, dieses Eingeständnis erwartet Jesus Christus von uns beim Brechen des Brotes. Letzte Woche war ich mit meinem Golf Diesel bei Schmidt und Koch wegen der Software, die geändert werden sollte. War ein cooles Erlebnis. Ich habe Kaffee bekommen, das Auto wurde gewaschen und alles so, ne? Und ich habe natürlich auch mit dem Meister über die Software-Manipulation gesprochen. Und er rechtfertigte VW. Die haben nur Pech gehabt, dass die erwischt wurden. Das haben alle gemacht und so weiter und so weiter, ne? Hat seine Hände in Unschuld gewaschen, stellvertretend für diejenigen, die das eigentlich verbockt haben. Und wir wissen, dass seit Monaten Untersuchungen zum Abgasbetrug von VW laufen. Und wir wissen auch, dass der Betrug natürlich klar nachgewiesen wurde, deswegen kommt es ja zu diesen Milliardenzahlungen, Strafzahlungen. Aber wir wissen nicht, wer es gemacht hat. Keiner will dazu stehen von den Verantwortlichen. Es ist, als würden die alle mit einem unsichtbaren Schild herumlaufen. Ich war's nicht. Wisst ihr, wenn wir miteinander das Brot brechen, das ist ja schon gebrochen, ne? Es gibt Gemeinden, die das Stück Brot dann rumreichen, dann bricht man das raus, weil es das vielleicht noch deutlicher macht. Wenn wir miteinander das Brot brechen, dann sagen wir im Blick auf das, was die Passionsgeschichte von der Kreuzigung Jesu berichtet, jawohl, ich war's auch. Ich stehe mit denen in einer Reihe, die eigentlich keinen Bock hatten auf die Herrschaft Jesu und die heute auch noch Schwierigkeiten haben mit seinen Geboten und eben nicht immer sagen, toll, dass du mir das sagst und sich eben oft gegen den Strich gebürstet fühlen, ihre eigenen Wünsche. Das Brechen des Brotes ist ein Eingeständnis, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht besser als die, die Jesus nicht Herr sein lassen wollten über ihr Leben. Nicht besser als die, die lieber so leben, wie es ihnen selber gefällt. Und ich halte diesen Aspekt des Abendmahls deshalb für wichtig, weil wir das ausschließlich reduzieren auf Jesus starb für mich. Und das geht dann in den Kirchen so weit, dass du noch nicht mal Jesus aufgenommen haben muss in dein Leben und nicht mal Ja zu ihm gesagt haben muss, damit das Abendmahl bei dir funktioniert, als Versöhnungsgeschenk. So sehr ist das reduziert worden. Nein, zum Abendmahl gehört das Eingeständnis, ich habe das eigentlich verbockt, was Jesus am Kreuz passiert ist. Und dann passiert mir das Größte, was für mich zum ersten Mal klar formuliert wird in der Geschichte von Josef, der ja nach Ägypten von seinen Brüdern verraten verkauft wurde, aber Karriere machte und im Grunde genommen den Weizen verwaltete, den Ägypten im Unterschied zu den anderen Hungerleidern hatte. Und dann erkennen seine Brüder ihn da als rechte Hand vom Pharao. Sie fallen vor ihm nieder und sind zutiefst erschrocken. Und dann sagt er zu ihnen, fürchtet euch nicht, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Für mich ist das vielleicht sogar der schönste Text im Alten Testament, weil es uns das zeigt, wie Gott denkt. Gott hat seinen Sohn nicht an den Haaren herbeigeschleppt und auf dem Altar gelegt, das haben wir gemacht. Aber Gott hat daraus einen Altar gemacht. Das war seine Sache. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er so seinen Sohn gab, dass er daraus seine eigene Tat macht, damit Sünder nicht verloren gehen, sondern mit ihm leben können. Und das ist wirklich groß und das macht Gottes Frieden in uns neu. Und dann letztens das Abendmahl, und das ergibt sich daraus, ist eine Feier von miteinander verbundenen Leuten. Nur worin verbundenen Leuten? Wahrscheinlich wissen die meisten von uns, wie man als Trinker in die Gemeinschaft des Blauen Kreuzes aufgenommen wird. Man sagt, ich bin ein Trinker, vor allen anderen. Man gesteht. Man ist gefährdet, was Alkohol betrifft, und gibt es offen zu. Auf die Art erlebt man Gemeinschaft dann als Stärkung und Schutz und Trost mit den anderen, denen es auch so geht. Man fühlt sich verbunden. Und für mich zeigt dieses Beispiel, was Christen mehr als alles andere zusammenschweißt. Man findet zusammen, indem man gesteht, indem man sagt, ja, ich bin auch einer, der zu denen gehört, die dieses gegen Gottes Herrschaft bei sich selber kennen. Wir haben gestern im Gemeindeforum gehört, dass wir als Gemeinde auch eine Wertegemeinschaft sind. Und wenn wir an Werte denken, dann denken wir oft an solche Werte, die uns stolz machen. Wir denken zum Beispiel an den Wert Liebe und fühlen uns sofort wie die Europameister der Liebe, im Unterschied zu allen anderen. Es gibt Werte, die uns stolz machen, es gibt aber auch Werte, die wichtig sind, gerade weil sie uns nicht stolz machen. Und zwar die Fähigkeit zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe etwas verbockt. Bedeutende Kommunikationswissenschaftler sagen, das ist von einem ganz großen Wert für soziales Connecting in einem Betrieb. Und ich denke mal, wo auch in einer Gemeinde. Unsicherheit zugeben. Ich weiß auch nicht alles zugeben. Diese Fähigkeit hat einen ganz großen Wert, einen ungeahnten Wert. Und dann kommt man zusammen, indem man nicht so tut, als wäre man nicht gefährdet, als stünde man über den Dingen, die andere umwerfen. Im Römerbrief steht, niemand soll von sich mehr halten, als es angemessen ist. Römer 12, Vers 3, und ich habe auch schon darüber gesprochen im Kontext mit dem Thema Ehrgeiz. Und vielleicht steht deshalb ein paar Verse vor den Gedanken vom Abendmahl. In 1. Korintherbrief der Satz, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Und diese Selbsteinschätzung ist von unschätzbarem Wert. Jesus hat in seiner Bergpredigt von denen gesprochen, die den Splitter im Auge des anderen entfernen wollen und dabei den Balken übersehen, der in ihrem eigenen Auge steckt. Und so etwas tut einer Gemeinschaft nicht gut. Und sich in die Brust, auf die Brust schlagen, wie das im Gleichnis vom Zöllner steht, und sagen, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, das tut einer Gemeinschaft nicht gut. Überhaupt gar keiner Gemeinschaft tut das gut. Also, Christen sind auch eine Ich-Was-Bekenntnisgemeinschaft. Nicht nur eine Jesus-starb-für-mich-Gemeinschaft, sondern auch eine Gemeinschaft der Geständigen. Und beides gehört zusammen. Und beides zusammen bewirkt den Frieden Gottes. Ihr dachtet, es schlecht zu machen, aber ich mache euch da, für euch daraus einen Vorteil. Ich schließe euch an mein Herz auf eine ungeahnt liebevolle Art, väterliche Art. Wenn also diese beiden Werte zusammenwirken, dann kann es schon sein, dass wir erfahren, wie der Friede Gottes explodiert, wie Gas an, dass man ein Streichholz hält. Ja, und wenn man das erlebt, dann empfindet man Gemeinschaft, um es mal mit heutigen Begriffen zu sagen, als eine ziemlich coole Sache. Amen.